Pals Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus. Schön, dass wir wieder da sind. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer der Patrick vom Pals Geschichte Podcast. Einfach schön. Der Herbst ist wieder da. Die Traube werden Stück für Stück in der Wingert geerntet und das Laub von der Rebstück verfärbt sich bunt. Das ist die Zeit für Genießer in der Pals. Ihr merken, gedanklich bin ich schon wieder an der Weichstraße, weil unser heutige Sach spielt in Wachenheim. Dort ist es übrigens nicht nur im Herbst schön, sondern eigentlich das ganze Jahr. Und dass das so ist, das haben die Leute schon 500 vor Christus gewusst. Sellemuls haben in der Gegend, wo heute Wachenheim liegt, die Kälte gesiedelt. Um 60 vor Christus haben dann auch die Germanen spitz gekriegt, dass sich dort gut leben lässt. Vermutlich waren das Nemeter, die in das Gebiet vorgedrungen sind. Nur haben die dort auch nicht lang erruckert, weil es hat sich anscheinend bis nach Rom rumgesprochen, dass die Pals eine Perle von alle Landschaften auf der Welt ist. Jedenfalls hat irgendwann zwischen 500 vor Christus und heid der weiße Peter in Wachenheim gewohnt. Das waren aufrichtige und gute Bürger gewesen. Er war zwar recht arm und hat im Schäpse Heißel unterhalb von der Wachtenburg gewohnt, aber er war gewitzt, so dass er doch recht gut über die Runde gekommen ist. Und so ist er immer wieder durch die Gegend gestromert, um sich mal da, mal dort was zu essen oder ein bisschen Geld zu verdienen. Und trotz allem war der Peter ein friedlicher junger Mann, immer gut gelaunt. Und er war nicht immer der weiße Peter. Den Namen hat er erst gekriegt, als er einem voll schwere Dach auf die blöde Idee gekommen ist, um Mitternacht auf der Wachteburg noch Schätz zu suchen. Das hätte er mal lieber bleiben lassen. Seit der Nacht war er ein verschreckter, weißhoriger Mann. Und jedem, der ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt hat, hat er gern seine Geschichte erzählt, wie es Tode zu kommen ist. So ist dann öfter mal vorkommen, dass wenn unbedarfte Wannersleit am Schäpseheisel vom Peter vorbeikommen sind und einfach nur gesagt hän, »Jo, servus Peter, wie geht das dann?« zur Antwort kriecht hän,
»Es geht so, da sitzt dich her, dann erzähl ich dir, was nachts auf der Wachteburg so alles los ist. Brauchst nicht meine, dass ich immer so ausgesehen hab. Das hat sein Grind. Die Geschichte ist wahr. Ich hab sie selber schon erlebt. Der Beweis dafür, das sind mein weiße Ohr.«
Und dann hat's länger gedauert. Aber weil ihr auch gerade da sind und anscheinend Lust auf eine Geschichte hin, wie sieht's aus? Interessiert euch auch, was nachts auf der Wachteburg los ist? Ja? Dann tauchen wir doch zusammen ab in die Pelser Sachewelt. Das muss wohl in einer helle Vollmondnacht gewesen sein. War nach Schunst. Der Mond strahlt hell und leichte Wolkefetze hängen am Himmel und sehnen aus wie Stäb, der sich in Spinnehutle verfangen hat. Die Nacht war so hell, dass der Peter nur eine kleine Lampe mit auf den Weg genommen hat. Sein Ziel war die Ruine von der Wachtenburg. Dort wollte er noch Schätz suchen. Zu dem Zeitpunkt hat er das noch für eine gute Idee gehalten. Also hält er Ausschau noch irgendwelche Kleinigkeiten, die er dann später verkäufen kann, um ein bisschen Geld zu verdienen. Na, da muss doch was zu finden sein. Vielleicht kennt ich jo irgendwo ein bisschen Butle. Aber wo wäre wohl ein guter Platz dafür? So dreht er auf der Suche nach einem vielversprechenden Plätzl zum Butle sei Runde über den Burghof und an den Mauerreste entlang. Momente mal, ich erinnere mich, du war doch irgendwo neben dem Zugang zu der großen Hall eine kleine Idee. Wo könnte es noch gleich gewesen sei, da ist's nun ergangen, in Gang in die Burggewölbe. Vorsichtig tastet er die Wand ab. Nur dort war alles so mit Pflanze zugewachsen, dass man fast die Reste von der Mauer nicht mehr wirklich gesehen hat. Moment mal, alleweil, das doch hat doch noch Holz geklungen. Der Peter versucht mit einem Stecke durch die Pflanze zu stochern. um zu hören, ob sich dort vielleicht eine Dier oder eine Öffnung in der Mauer hinter dem Vorhang aus Pflanze versteckt. Und anscheinend hat er tatsächlich Glück. Ewe hat sich das doch arg noch Holz angehört. Er geht noch einmal zurück und klopft und dann zieht er an der Pflanze. Noch eine kurze, aber intensive und schweißtreibende Rodungsaktion steht er vor einer alten, halb verfallenen Holztier, die den Zugang zu einem Kellergewölbe versperrt. Hab ich's doch gewisst, da ist sie jo. Hinter derer Dier versteckelt sich doch der Abgang in das Kellergewölbe von der Burg. Dort drunne finde ich bestimmt was, das ich dann zu barer Münze machen kann. Hochmotiviert rittelt er an derer Dier. Obwohl schon halb verfalle, hat es doch ein bisschen Mühe gekostet, den Dierflichel auf die Seite zu räumen. Aber noch ein paar Versuche war der Zugang frei. Wie ein schwarzer Schlund liegt der Kellerabgang dunkel vor ihm. Seine Laterne ist fast zu schwach. Er kann kaum die Sandstellstufe sehen, über die er jetzt vorsichtig in die Tiefe nun erschleicht. Langsam, jeden Schritt mit dem Fuß vorsichtig abtastend, bewegt er sich vorwärts, immer tiefer in den Keller und immer weiter ins Dunkle. Verzweifelt kämpft das kleine Licht von seiner Laterne gegen die Schwärze von dem Kellerloch, jedoch vergeblich. Bis auf einmal, Jesus, was war denn jetzt alleweil das gewesen? Gerade als er gemeint hat, dass er am Fuß von der Treppe angekommen wäre, da tappt er auf einmal auf was Weiches. Das fühlt sich nimmi wie Sandstein an, irgendwie rundlich und auf einmal gibt es auch noch Laute von sich, fast wie eine Gähne und ein verschlafenes Schmatze. Und während er vorsichtig noch versucht, mit seinem Fuß zu ertasten, was das wohl ist, da bewegt sich das auch noch. Vor lauter Schreck machte Peter einen Satz zurück. Da wird sich doch nicht ein wildes Tier versteckelt haben. Und das hat er jetzt doch nicht wohl aufgeweckt. Nee, das kann fast nicht sein. Jetzt steht das Fremde, was auch immer, auf zwei Bäh und hat zwei funkelnde Äche. Und alleweil fängt's Ase babble.
Ah, nur keine Angst. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin ein verzauberter Zwerg und dazu verdammt, dass ich da in dem Kellergewölbe schlafen muss, bis eine tapfere und mutige Person kommt und den Zauberbann, unter dem ich leide, du bricht.
Du musste Peter dann doch erst mal schlucken. Eine tapfere und mutige Person. Was für Arschsprich, ob er dort mit gemeint ist? Die Latt hängt wirklich hoch.
Ah, okay, da will ich eigentlich nicht wirklich stehren. Also mutig und tapfer, weiß nicht, ob ich dort mit wirklich gemeint sein kann. Oh, so ein Ärger, aber ach, weil du wär doch der Schatz, der für den bestimmt ist, der den Zauberbann brechen kann. Wie jetzt ein Schatz? Hab ich das richtig gehört? Dann erzähl doch noch einmal genau, wie das ist mit dem Zauberbann breche. Was müsst man dann da genau machen? Hina, der da ist eine unterirdische Hall. Da drin sitzt eine Handvoll Ritter am Tisch. Die sind wie ich dazu verdammt, dass wir da schlafen müssen, bis einer kommt, der den Zauberbann breche tut.
Oh, vielleicht könnt ja doch ich der sein, der den Bann bricht. Ich hab schon öfter was verbrochen. Warum nicht auch einmal ein Zauber?
Wer weiß. Damit wir erlöst wären, musst du dir eigentlich bloß ein Zauberwort merken. Nur mit dem Wort kann man den großen Keter bändigen, der auf der Schatztruhe hockt. Wenn man das Wort nicht kennt, dann fällt der Hund die Person die sich der Schatztruhe nähert.
Das ist ein Wechselbad der Gefühle, fährte Peter. Sich ein Wort merke, das hält er durchaus für machbar. Aber die Vorstellung von einem riesigen Hund lässt sein tapferes Herz dann doch wieder in die Hose sacken.
Moment, langsam. Wie jetzt großer Hund? Wie groß genau darf ich mir denn vorstellen? Naja, schon groß. Es ist ein mächtiger Zauber, der auf uns liegt. Der Hund hat ein pechschwarzes Fell. Schwarz wie die Nacht, ein Maul voll mit Rasierklinge scharfe Zähne und Pfote, die eher an Bärenpranke erinnern als an die von einem Hund.
Kaum gebabbelt merkt der Zwerg, dass die Beschreibung von dem Hund wohl nicht sonderlich motivierend auf den Peter gewirkt hat.
Aber bloß keine Angst, der Hund ist ganz lieb, ganz, ganz lieb und freut sich, wenn ihn ein bisschen hinter die Ohren kraulen duscht. Du wedelst da glücklich mit dem Schwanz. Du musst halt nur vorher das Wort sagen. Das ist doch kein Hexenwerk. Das Wort kannst du schon leicht merken.
Gut, 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 gut. Dann erzähl mal. Wie heißt dann das Wort?
Das Wort, das du dir merken musst, das ist Zufriedenheit.
Aha, das Wort, um an den Schatz zu kommen, wo man doch mehr haben will, als man jetzt hat, ist Zufriedenheit. Das ist ach interessant.
Naja, das klingt jetzt wirklich nicht sonderlich schwer. Das kriege ich schon nah. Ein Zauberbann ist so gut wie gebrochen.
Wo genau ist dann der Hund?
Ich hab da drei Schlüssel für dich. Einer ist aus Eise, einer aus Silber und einer aus Gold. Jeder Schlüssel schließt ein Tor auf, das aus dem Material besteht, wie der Schlüssel selber ist. Und vor dem goldenen Tor, da steht die Schatztruhe, auf der der Hund liegt. Und damit der friedlich bleibt, musst du unbedingt gleich das Wort sagen, wenn du zu dem Hund kommst. Ansonsten fällt dich der Kläffer an und macht dich in Kopf kerzer. Und falls du es in die Halse rückschaffst, dann warten die Ritter auf dich, die vom Krach von dem Hund, von dem Gebelle aufgewacht sind. Und vor lauter Zorn, dass du sie nicht erlesen hast, Kine, da fallen die jetzt mit ihrer Schwerter über dich her. Also merk da unbedingt das Wort. Darfst nicht vergessen.
In einem Affluch von heldenhaftem Übermut nimmt der Peter beherzt die Schlüssel in die Hand. Dann geht der Zwerg mit ihm in die unterirdische Hall. In der Mitte steht tatsächlich ein großer Tisch, an dem schläfrige Handvoll Ritter sitzen. Alle sind sie zum Kampf ausgerichtet. Sie haben eine Kettehemde an, die Schwerter und Schilde griffbereit. Alle sind sie verschlafen. Manche haben ihren Kopf auf die Tischplatte, andere hängen schlaff auf ihrem Stuhl. Dort sitzen die wohl schon viele Jahre und sind am Penne. Ganz am Inn von der Hall, do ist ein großes eisernes Tor, zu dem der Peter jetzt den Schlüssel in der Hand hat. Mit einer einladenden Handbewegung und mit aufmunternder Hoffnung im Blick weiß der Zwerg dem Peter, dass es jetzt an ihm wäre, zu dem Eisertor zu gehen und den Schlüssel zu benutzen, damit er in die nächste Kammer kommt, wo das silberne Tor steht. Zuversichtlich und doch mit ein bisschen zittrige Knie läfte Peter durch die Hall. Fischt die der mit der Eiche fixiert. Knarrend hallt der Schließmechanismus, als der Peter den Schlüssel rumdreht. Quietschend schwingt das Tor auf, als er mit einem kräftigen Stoß auf den eisernen Derflichel trickt. Vor ihm erstreckt sich ein langer Raum, eher ein Gang, halbdunkel, nur mit ein paar Kerzen beleuchtet. Und ach, dort schimmert am Inn das silberne Tor. Am Anfang geht er noch mit schnellem und sicherem Schritt. Doch je näher er dem Inn von dem Gang kommt, desto mehr wird ihm bewusst, dass hinter der große Hund auf ihn wart. Nachdem er den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt hat, halt er noch einmal einen kurzen Moment inne. Einmal noch tief durchatme. Alles an Mut und Selbstbewusstsein bis nun zum kleinen Zeh zusammenraffe, dass er sich traut, der Deer jetzt einen Stoß zu geben, sodass die Deerflichel den Blick auf die Schatztruhe mit dem riesigen schwarzen Hund freigeben. Vorsichtig geht er auf den Hund zu und bei jedem Schritt, den er ihm näher kommt, wird der aktiver. Als die der aufgeht, da ist er noch ganz lieb und friedlich schlafend auf der Truhe und der Peter denkt sich, wie goldig, so ein lieber Hund. Doch der Eindruck war bald vorbei. Jetzt hat sich der Hund aufgestellt, die Klaue in das Holz von der Truhe gewetzt. Sabber fließt aus dem absurd großen Maul, während der Hund die Zähne fletscht und der Peter mit einem stechenden Blick wie aus Lanzespitze anguckt. Jetzt erkennt der Peter keinen Hund mehr, der sich fräht, wenn man ihm hinter die Ohren krault. Was der Peter sieht, das ist ein Ungetüm, besser ein Ungeheuer, das nur drauf wart, mit Emmesatz von seiner Truhe runter zu springen und ihn zu zerfetzen. Starr vor Angst bleibt Peter stehe. Das Herz rutscht ihm in die Hoss und irgendwie wird ein Gedanke in seinem Kopf immer gräser. So groß, dass er alle anderen Gedanken blockiert. Nix wie weg. Bloß raus, du. Er will sich umdrehen und gehe. In seine Gedanken ist er schon am Rennen, während er in Wirklichkeit noch wie angewurzelt an derselbe still steht. Warum war er nochmal in das Kellergewölbe gegangen? War du was mit Emma Wort? Was war ein Wort? Und warum sollte er mit dem Hund ritten, wo ihm doch jede Faser von seinem Körper sagt, hau ab. Es ist ihm nie mehr eingefallen, das einfache Zauberwort, nix mehr mit Zufriedenheit. Jesus, Maria und Josef, warum bin ich dann bloß so blöd gewesen und hab mich da drauf eingelost? Was hab dann ich da Hunde überhaupt verloren? Und in dem Moment macht der Hund einen Satz von seiner Kist runter und fängt Asebälle. So laut, dass die Mähne kinscht, ein ganzes Rudel von Hund wird dort runter in der Kammer. Aber nicht nur der Hund macht ordentlich Lärm. Der Peter rennt schreiend um sein Leben auf die Silver Deer zu. Mit aller Kraft stemmt er sich gegen die Deer und versucht den Schlüssel in das Schloss zu stecken, um den Deerflichel hinter sich wieder zuzumachen. Da rauscht mit einem gewaltigen Krache ach schon der Hund von der anderen Seite an die Deer. Mit aller Kraft stemmt sich der Peter de Wetter. Fast wäre der Deerflichel wieder aufgesprungen. Bellend und polternd versucht der Hund auf die Seite vom Peter zu kommen. Die Deer wackelt und der Peter ist zudem so zittrig, dass der Schlüssel immer wieder abrutscht. Die Deer will einfach nicht stillhalten. Der Peter verzweifelt. Bald hat er keine Kraft mehr und die Deer springt auf. Gerade noch so im letzten Moment. Schnapp, da geht der Richel zu. Als er den silbernen Schlüssel rumdreht. Er tät gern einen kurzen Moment sich an den Deerflichel lehnen und ausschnaufen. Aber er will bloß noch zurück an die Erdoberfläche. Mit Entsetze im Blick rennt er Richtung der unterirdische Hall. Was war jetzt das? Durch haarscharf die Kling von einem Schwert an seinem Kopf vorbeigerauscht. Als er in die Hall kommt, sitzen dort Keritter mehr am Tisch. Die sind jetzt bewaffnet und stürmen auf ihn zu, als ob sie in der Nacht von einem Feind überrascht worden wären. Einer von den Ritter holt mit seinem Schwert schon wieder zum nächsten Hieb aus und von der Seite kommt ein anderer mit einer Streitaxt angerennt. Jetzt übernehmen die Instinkte vom Peter. Es geht ums Überleben. Fast wie an Ferre und ferngesteuert springt er im letzten Moment unter den Tisch. Zum Glück ist es Massivholz. Noch gute Qualität. So dass die Streitaxt mit einem ordentlichen Schepperer in der Tischblatt hängen bleibt. Der Peter krabbelt jetzt schnell unterm Tisch in Richtung der. Links und rechts poltern eiserne Stiefel wild durch den Raum und immer wieder stoßen die Schwertklinge von den Ritter kurz vor oder hinter ihm unter den Tisch. Alleweil ist er am Ende von dem Tisch angekommen. Jetzt gilt's, nicht lang fackle, die der ist in greifbarer Nähe. 1, 2, 3. Und Peter macht einen Satz unterm Tisch raus. Weit kommt er allerdings nicht. Mit voller Wucht kracht er auf einer von den Ritter, der sich gerade zwischen ihm und die Deer in Position gebracht hat. Wie benumme taumelte Peter 2 Schritte zurück und hebt sich den Kopf. Die Ritter fangen vor seine Eiche zu tanzen. Was ist jetzt das? Und der Ritter holt mit seinem mächtigen Schwert aus. Der Peter ist noch orientierungslos und taumelt unsicher durch die Gegend. Das geht schief, alleweil Hänsen verwischt. Sausend durchschneidet das Schwert die Luft. Mit aller Gewalt kommt die Klinge immer näher. Doch der Schlag geht ins Leere. Der Ritter verliert sein Gleichgewicht und kippt vorne über. Der Peter ist vor lauter Schwindel umgefallen. Und der Ritter hat seinen Schlag nie mehr Bremse können. Mit seinem letzten Fetze-Bewusstsein krabbelte Peter orientierungslos Richtung Trepp. Da steht seine Laterne. Schnell nimmt er sie in die Hand und taumelt die Stufe noch oben. Als er wieder den Schein vom Mondlicht betreten tut, da fällt er erschöpft in Ohnmacht und bleibt dort im Gras liegen. Am nächsten Morgen kommen ein paar Dorfbewohner, die finden der Peter genau an der Stelle, wo er die Nacht zuvor umgeflochen ist. Fast hätten sie den guten Mann nicht mehr erkannt. Jetzt war er weißhaarig und vom Aussehen mindestens 30 Jahre gealtert und im Gesicht ein Schrecke, als ob er im Leibhaftige persönlich gegenüber gestanden wäre. Und seit der Nacht hat er den Spitzname Weiße Peter. Und falls ihr mit dem Gedanke spielen, die Burg in nächster Zeit mal zu besuchen, suchen lieber nicht noch der. Und kommen auch nicht bei Nacht. Kommen lieber tagsüber und genießen in der Burgschenke was Leckeres zu essen. Und die Aussicht über die Rheinebene. Ein Ausflug nach Wachenheim lohnt sich auf alle Fälle. Nicht bloß, dass du um die Burgruine rum schöne Wanderungen machen kannst. Wachenheim hat mit dem Kurpfalzpark für Jung und Alt so einiges zu bieten. Nicht nur Wildschweine und Rehe und Greiffächel, ach, ein großer Abenteuerspielplatz und eine Sommerrodelbahn. Und vieles, vieles mehr. Wie immer packe ich euch ein paar Links mit Ausflugtipps in die Shownotes. Ihr merkt, das war's so langsam wieder mit der Pals-Geschichte für heute. Da bleibt mir nur noch zu sagen, falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, drücken gerne auf den Daumen nach oben, geben dem Podcast 5-Sterne-Bewertung und wenn, ach gerne Abo bei YouTube oder in eurer Podcast-App. Ich freue mich für die große Unterstützung und bedanke mich für die Zeit, die euch genommen habt, um die Folge anzuhören. Ich hoffe, das Ahero hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie mir es aufnehmen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute. Machen's gut. Servus.